Danke Jelena, danke John für eure steile Vorlage in unser heutiges Thema unserer Predigt Christsein. Ich weiß nicht, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr Christsein hört. In meiner Predigt möchte ich speziell auf die Teenager eingehen, an zwei Punkten. Trotzdem möchte ich dich einladen, über dein Christsein nachzudenken. Jelena erzählte John von ihrem Christsein. Ich möchte euch das Christsein eines Mannes vorstellen, namens Josef, beziehungsweise Barnabas. Die Bibel berichtet einiges über Barnabas, deswegen beschränke ich mich auf drei Bibelstellen. Deswegen lesen wir als erstes zusammen Apostelgeschichte 11, 24. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus, dem Herrn, zu vertrauen. Wow, wer ist denn dieser Typ, von dem der Evangelist Lukas, der Autor des Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, so voller Begeisterung spricht? Damit wir Barnabas und seinen Hintergrund etwas näher können kennenlernen, möchte ich euch gerne eine Geschichte vorlesen. Diese steht in der Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 36. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Aposteln von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser und Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Diese verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Wir lesen in der Apostelgeschichte von Barnabas, dass er ein Levit aus Zypern war. Zypern lag 400 Kilometer entfernt von Jerusalem. Die Leviten gehörten zu einem der 12 Stämme Israels. Die Leviten nahmen einen besonderen Platz unter diesen 12 Stämmen ein. Sie besaßen kein eigenes Land und waren somit abhängig von der Versorgung der anderen Stämme. Ihre Aufgabe bestand darin, im Tempel und in Synagogen den Gottesdienst am Laufen zu halten. Sie waren die geistige Elite damals, ein Stamm bestehend aus Priestern und Propheten. Sie kannten das Wort Gottes am besten. Wie für alle Juden war es für sie auch wichtig, auf die vorgeschriebenen Pilgerreisen zu gehen und an den großen Festen in Jerusalem teilzunehmen. Damit wir uns historisch ein kleines bisschen zurechtfinden, hier ein kleiner Rückblick. Barnabas wird zum ersten Mal in der Bibel erwähnt, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, wieder auferstanden ist, die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben und sich die erste christliche Gemeinde gegründet hat. Zu dieser Zeit war es eigentlich unmöglich, durch Jerusalem zu gehen, ohne von dieser neuen Gemeinde zu hören. Ich meine, lass dich das nochmal kurz auf der Zunge zu gehen. Alle, die zum Glauben kamen an den Herrn Jesus, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Aposteln von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Dass Barnabas in dieser Zeit zu der Gemeinde gekommen ist, davon ist auszugehen. Spannend finde ich, welches Merkmal diese erste Gemeinde hatte. Sie lebten die Gemeinschaft und erlebten Gottes Güte. Und das hinterließ Spuren im Herzen von Barnabas. In Barnabas Herzen hat sich etwas verändert. Vorher war er ein guter religiöser Levit, ohne das jetzt groß werten zu möchten. Aber mit dieser Begegnung mit diesen Christen erlebt er die Güte Gottes und die Gemeinde, wie sie füreinander gesorgt haben. Das hat Barnabas eine neue Dimension des Glaubens über Jesus Christus aufgezeigt. Glaube ist mehr als nur Religiosität. Merken wir, welche Anziehungskraft eine Gemeinde hat, die Gemeinschaft lebt. Dazu mal kamen bis zu ca. 3000 Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Dann ist noch etwas Interessantes geschehen. Unter diesen 3000 Leuten war dieser Barnabas den Aposteln aufgefallen. Nicht, weil er durch den Verkauf von seinem Acker am meisten Kohle herangeschafft hat, sondern weil er seine Gemeindemitglieder dadurch motivierte, zu einem Vorbild wurde. Wisst ihr, bei den Worten Gemeinde und Vorbild kommt mir meine allererste große Liebe in den Sinn. Der Fußball. Besonders eine Szene hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Und zwar eine Szene aus dem Champions League Pokalfinale 2005. Die Fußballexperten unter uns erinnern sich, vor 13 Jahren war der FC Liverpool auch schon im Champions League Finale. Und es ging nicht ganz so gut aus wie gestern. Aber, ja halt, es ging besser aus, Verzeihung. Die haben ja noch gewonnen. Okay, darum geht es jetzt aber gerade gar nicht. Und zwar, ganz besonders an dem Match dazu mal war, der FC Liverpool lag 3:0 hinten. Und Steven Gerrard, der Kapitän vom FC Liverpool, erzielte kurz nach der Pause aus 3 Metern den Anschlusstreffer per Kopf. Und dazu jetzt ein kleines Video. Ein Wahnsinnskopfball. Aber mein Fokus liegt eher auf den Torjubel. Ist euch das aufgefallen? High five, high five, high five. Und dann diese Geste. Auf geht's, Leute. Brust raus, da geht noch was. 3, 2, 1, das packen wir noch. Projizieren wir doch dieses Bild vom FC Liverpool und Steven Gerrard doch mal auf unseren biblischen Text. Sehen wir, welche Gewalt in einer Gemeinde liegt, welches Potenzial eine Gemeinde hat. Mit unserem Christsein tragen wir dazu bei, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen Gemeinschaft erleben können, wo sie angenommen sind, wo sie wachsen können, wo sie die Botschaft von Jesus Christus hören und Gottes Güte erleben, aber auch, wo Menschen zu Vorbildern heranwachsen können. Hey, Steven Gerrard hat über 500 Spiele für den FC Liverpool gemacht. 12 Jahre lang war er Kapitän. Und er hat nie gegen Liverpool gespielt. Er zeigte sich vertrauenswürdig. Hey, was könnte unsere Gemeinde für ein Ort sein, wo wir Menschen so freisetzen, dass sie so zu treuen Stützen und Vorbildern werden können? Liebe Teenager, es gibt so die Meinung, da sagen Leute, hey, es braucht doch keine Gemeinde für das Christsein. Dem möchte ich widersprechen, weil in einer Gemeinde erleben wir, wie wir Unterstützung erfahren, gerade dann, wenn es brennt. Wir haben Vorbilder hier, an denen wir uns aufrichten können, gerade dann, wenn das Leben uns mal in einen Rückstand versetzt. Und wenn ich euch so sehen darf, wie ihr in den letzten paar Jahren zu Vorbildern herangereift seid, in euren Bereichen, in der Jungschar oder in den anderen Kinderbereichen oder eurer Unterstützung im Teenie, das ist sagenhaft. Und es ist einfach schön zu sehen, wie ihr schon die nächste Generation prägt. Und wenn wir schon beim Thema Prägen sind, kommen wir zum zweiten Punkt meiner Predigt. Und zwar, über Barnabas Christsein lesen wir, er war vom Heiligen Geist erfüllt und stark im Glauben. Ich finde es spannend, dass der Heilige Geist und der Glaube in einem Atemzug genannt werden. Wie Jelena eingangs erwähnt hatte, spielt der Heilige Geist und der Glaube eine große Rolle in ihrem Christsein. Es fehlt vielleicht den einen oder anderen von euch den Bezug zu dieser Thematik. Deswegen möchte ich ein paar Grundlagen schaffen, damit wir ein leichteres Verständnis haben. Mir ist dabei bewusst, dass ich die Themen nur kurz anreise. Grundsätzlich berichtet die Bibel von einem dreieinigen Gott. In dieser Dreieinigkeit sind Vater, also Gott, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, vertreten. Gott wird unter anderem als der Schöpfer und Vater beschrieben. Jesus als Sohn der Retter und der Heilige Geist als der Vermittler zwischen uns und Gott, praktisch der Botschaftenüberbringer, nachdem Jesus zurück zum Vater gegangen ist. Damit wir verstehen, was der Apostel Lukas unter Heiligen Geist und Glauben versteht, möchte ich euch gerne zwei Worte näher bringen, nämlich Glauben und Heiliger Geist. Und das schauen wir uns zuerst im Griechischen an. Warum Griechisch? Weil das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte in Griechisch verfasst worden sind. Als erstes schauen wir uns das Wort Glauben an. Das heißt Pistoio. Pistoio wird im Neuen Testament 243 Mal verwendet und wird gebraucht, um einen Glauben in eine bestimmte Sache zu verdeutlichen, zu beschreiben. Nicht in dem Sinne, hey, ich glaube, dass es morgen besseres Wetter wird, sondern fest vertrauen. Pistoio bedeutet, im Vertrauen des Menschen liegt eine Möglichkeit, die Gott den Weg bereitet, dass es sein Werk tun kann. Kurz, mit dem Glauben hat Gott eine Möglichkeit, etwas Großes zu schaffen, mit unserem Glauben. Jetzt das zweite Wort. 379 Mal kommt Pneuma im Neuen Testament vor. Es leitet sich von dem hebräischen Wort aus dem Alten Testament Ruach ab, was so viel bedeutet wie das Erstaunliche, das Ungreifbare, wie der Wind, wie der Hauch. Dieser Ausdruck bezeichnet die wirkmächtige Kraft Gottes, die wirkmächtige Gegenwart Gottes im Leben der Menschen. Nach Luther Cohn, der hat so das griechische Buch geschrieben, aus dem ich gelernt habe, so zum Übersetzen, stellt uns der Heilige Geist vor die Wahl auf eigene Leistungen oder die, welche Gott durch unser Vertrauen schaffen kann, zu vertrauen. Sozusagen, das bedeutet, was Gott für uns oder auch in uns tut. Die Botschaft des Glaubens bedeutet also, dass Gott mit unserem Glauben etwas erreichen kann, nämlich sein Reich bauen, und der Heilige Geist stellt uns vor die Wahl, ob wir jetzt mitschaffen möchten oder nicht. Wie sieht das jetzt im Christsein von Barnabas konkret aus? Dazu eine kleine Begebenheit aus dem Leben von Barnabas. Dazu machen wir jetzt einen Zeitsprung von 8 Jahren, nämlich in die Apostelgeschichte 9, 26 bis 27. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden war. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hat. Jetzt werden sich die einen oder anderen von euch sagen, Saulus, den Namen, den kenne ich doch irgendwoher. Und zwar in den letzten 8 Jahren ist einiges in Jerusalem passiert. Für Christen in Jerusalem ist es zu einem schwierigen Pflaster geworden, zu einem rauen Klima. Vor allem wegen einem bestimmten Mann, Saulus von Tarsus. Er war getrieben von dem Wunsch, die Sekte von Jesus-Nachfolgern auszurotten und steckte Männer, Frauen, Kinder ohne Gnade ins Gefängnis. Und dieser Saulus klopft jetzt an der Tür von der Gemeinde und behauptet, er hätte eine Begegnung mit Jesus gehabt, sei jetzt Christ und möchte rein. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Wie hat Barnabas reagiert? Er geht zu Saulus, hört sich seine Geschichte an und was Jesus in seinem Leben getan hat. Speziell beim Glauben von Barnabas ist interessant, er wusste ja nicht, ob Saulus die Wahrheit erzählte, aber er glaubt, dass Gott Menschen Herzen verändern kann. Sein Herz wurde ja auch von diesem Jesus verändert. Warum soll Jesus jetzt nicht auch das Herz von Saulus verändert haben? Ich meine, für Gott ist schließlich nichts unmöglich. Durch seinen Glauben vollzieht Barnabas einen Perspektivenwechsel. Bisher beurteilte er seine Situation aus seiner Sicht, dann nahm er durch den Glauben die Sicht von Gott ein, um aus Gottes Sicht die Situation beurteilen zu können. So, wie spielt jetzt der Heilige Geist damit? Und zwar, der Heilige Geist hilft, uns einen klaren Blick zu behalten. In meiner Fußballkarriere habe ich lange Zeit mit Brille gespielt. Ihr könnt euch das folgendermaßen vorstellen, nach ein paar Minuten meines geschäftigen Treibens war die Brille beschlagen. Das hatte folgende Konsequenz, dass mir manchmal es Schwierigkeiten gemacht hat, meinen Gegner von meinem Mitspieler zu unterscheiden. Wer sich vielleicht gestern an die Torwartaktion erinnert, von dem Liverpool-Keeper, ihr wisst gar nicht, wie ich mitgelitten habe, weil wie oft ist mir der Ball schon durch die Hände gerutscht, weil ich keine klare Sicht mehr hatte. Mein Trainer gab mir folgende Tipps mit. Der erste war, hauch deine Brille an, damit sie während dem Spiel weniger beschlägt. Ungefähr so. Oder benutze Spülmittel. Reib deine Brille mit Spülmittel ein, dann wirst du keine beschlagene Scheibe mehr haben. Und beides funktionierte. Und so müsst ihr euch ungefähr den Heiligen Geist vorstellen. Wenn euch die Sicht auf Gottes Wege eingeschränkt sind, haucht euch wie den Nebel weg. Oder er ist wie so ein Trainer, wo dir Tipps gibt, hey, so und so könntest du es machen. Du stehst aber immer in der Wahl, ob du das machen möchtest oder nicht. Liebe Teenager, meiner Meinung nach ist das eines der größten Herausforderungen in unserem Christsein. Zum Wissen, hey, wann verliere ich Gott aus den Augen oder wo vertraue ich auf weltliche Maßstäbe? Dabei hilft uns die Beziehung zu Gott, wo wir durch das Bibellesen pflegen oder Teil einer Gemeinde sind. Aber im Alltag passiert es leider allzu oft, dass wir ihn einfach aus den Augen verlieren. Und mir ist auch bewusst, dass ihr in eurem Alltag nicht wie Barnabas einem Saulus die Tür aufmachen müsst. Euer Alltag sieht anders aus, der wo morgen weitergeht. Ihr müsst Schulentscheidungen treffen, ihr müsst euch Gedanken machen, gehe ich danach ab der nächsten Woche in die Jugi, gehe ich überhaupt wieder in eine Kirchengemeinde. Ihr habt so viele Optionen und mir geht es oft so, dass mir das relativ Angst einjagt. Dass wenn ich viele Optionen habe, dass ich nicht mehr weiß, hey, was ist jetzt das Richtige? Was passiert jetzt, wenn ich Variante A oder B mache? Was ist, wenn jetzt B der Gotteswille wäre und A vielleicht eher meiner? Bin ich danach da, wenn ich B wähle, alleine? Ich möchte euch Mut machen. Egal, welche Variante ihr wählt, Gott führt euch zu seinem Ziel. Ihr geht nie alleine durch eine Tür. Oder in der Fußballsprache zum Leben, selbst wenn wir mal in einen Rückstand geraten, wie bei einem 0:3 bei Liverpool und Milan, kann er noch für eine Wende sorgen. Denken wir an Saulus, dessen Leben solch eine Wende genommen hat. Gestartet als Christenjäger, dann wurde aus ihm ein Mann Gottes, der auf der ganzen Welt gepredigt hat, und ohne ihn wäre unsere Bibel um 21 Briefe ärmer. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Wir haben bei Barnabas gesehen, dass Christsein in einer Gemeinde zur Entfaltung kommt. Christsein beinhaltet den Glauben, dass Gott größere Möglichkeiten hat, eine größere Sicht auf die Dinge hat, als ich es haben kann. Und Christsein bedeutet, dass Menschen lernen, dem Herrn Jesus zum Vertrauen. Wir lesen jetzt den letzten Teil unseres Verses. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Ich weiß, das Christsein von Barnabas wirkt jetzt so überdimensioniert groß, aber es war nicht seine Intention, eine Messlatte zu legen, die wo jetzt jeder Christ zum Überspringen hat. Das sei ferne. Sein Wunsch war es, dass durch sein Christsein die Menschen beginnen, Jesus dem Herrn zum Vertrauen. Das hört sich jetzt für die einen oder anderen ziemlich geläufig an. Aber erklär mal jemanden, der wo Jesus nicht kennt, in 4 Minuten, warum er den Herrn Jesus vertrauen sollte. Und Sandra wird sich jetzt diese Aufgabe stellen. Darf ich dich auf die Bühne bitten?
Danke, Markus. Der eine oder andere Teenager von euch hat auch solche Bänder, wie ich jetzt hier am Handgelenk habe, getragen. Darauf hat es 4 Symbole. Die symbolisieren die Botschaft vom Christentum auf eine ganz einfache Art und Weise. Das hat uns die letzten Monate auch begleitet in unserem Teenie-Programm. Das erste Symbol ist ein Herz. Das steht für die Liebe Gottes. Dann hat es ein Geteiltuchzeichen. Das steht für die Trennung von Mensch und Gott durch die Sünde, die Schuld, die der Mensch im Lauf seines Lebens auf sich lädt. Das dritte Symbol ist ein Kreuz. Das steht für den Tod von Jesus Christus am Kreuz, für deine und meine Schuld. Das letzte Symbol ist ein Fragezeichen. Und das steht für die Entscheidung von jedem Menschen, Vergebung von Schuld durch ein Gebet anzunehmen und mit Jesus in Beziehung zu treten. Oder eben auch nicht. Gott liebt dich und mich mit einer Liebe, die größer ist als alles, was wir sonst so kennen. Der beste menschliche Vergleich ist die Liebe, die ein Vater oder eine Mutter für ihr Kind hat. Diese Liebe ist einfach da. Das Kind muss sie sich nicht verdienen. Es kann nichts dazu tun, dass sie da ist. Sie ist bedingungslos. Wenn ein Kind missbaut, dann lieben es die Eltern genauso trotzdem. So ist es auch bei Gott. Wieso ist es denn so schwierig für viele, Gottes Liebe zu erfahren? Wir suchen heute überall nach Sinn und Glück, nur leider meistens nicht bei Gott. Wir glauben nicht, dass es Gott gut mit uns meint, ignorieren ihn in unserem Leben, schließen ihn aus. Im Alltag sind wir alleine im Alleingang unterwegs und seine Regeln interessieren uns nicht. Wir denken oft an uns selber, man muss ja schauen, wo man bleibt. Und dabei machen wir Sachen, die nicht schön sind. Wir laden Schuld auf uns. Die Bibel nennt das Sünde. In Jesaja 59,2 steht: Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Gott liebt uns aber immer noch, egal wie fest wir es verbocken oder wie weit wir davonlaufen. Darum hat er einen einzigartigen Ausweg geschaffen. Er ließ seinen Sohn zum einem Mensch werden. Wir kennen ihn als Jesus Christus. Weil Jesus zugleich Mensch und Gott war, hat er es eben nicht verbockt. Er lud keine Schuld auf sich und stand darum in einer engen Beziehung zu Gott, dem Vater. Dadurch konnte Jesus stellvertretend für uns die Strafe tragen, die wir eigentlich verdient hätten. Und genau dazu war er bereit und tat es auch durch den Tod an seinem Kreuz. Dadurch ermöglicht er uns ein Leben befreit von Schuld, eine persönliche Beziehung zu Gott im Jetzt und über den Tod hinaus. In Johannes 3,16 heißt es: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben wird. Der dreieinige Gott hat alles getan, um uns seine Liebe zu zeigen. Er bietet uns eine persönliche Beziehung zu ihm, befreit von Schuld, und das ewige Leben an. Doch wahre Liebe lässt seinem Gegenüber die Freiheit, selber zu entscheiden. Jetzt liegt es nicht mehr an Gott, es liegt an uns. Du kannst dich entscheiden, dieses Angebot anzunehmen oder auch nicht. Dieses Geschenk anzunehmen mit einem einfachen Gebet, das ist die Grundlage von unserem Glauben.
Ich darf jetzt die Band auf die Bühne bitten. Wir dürfen jetzt ein kleines Instrumental hören. Während wir jetzt dieses Instrumental hören, gehen Panini-Bildchen durch die Reihen. Die Idee dahinter ist nicht, dass dein Panini-Album voll wird, sondern hinter diesen Panini-Bildern steckt das Symbol oder ist die Idee, dass du dir eins herausnehmen kannst, einfach als Zeichen für dich, wenn du schon lange Christ bist, oder als Erinnerung, wenn du dich gerade in so einem leeren Stadion fühlst. Vielleicht können wir ja die Folie nochmal sehen von dem leeren Stadion, wo du einfach genau weißt, hey, ich brauche das jetzt. Ich brauche jemanden, der mich ermutigt. Dann nimm dir doch ein Bild heraus. Einfach als Zeichen für dich, dass du nicht alleine bist, dass du Teil einer großen Mannschaft bist. Du kannst auch ein Bild herausnehmen, wenn du Vorbilder in dieser Gemeinde hast oder bei dir zu Hause, wo du einfach jemanden ehren möchtest, ihm Danke sagen möchtest. Hey, danke hast du mir gezeigt, dass man dem Herrn Jesus wirklich vertrauen kann. Für so jemanden kannst du auch ein Bild mitnehmen. Du kannst aber auch einfach nur dieses Bild für dich herausnehmen, wenn du zum allerersten Mal etwas von diesem wunderbaren Gott gehört hast, der für dich alles gegeben hat. Nimm doch so ein Bildchen mit als Zeichen für dich, dass du zu dieser Mannschaft von Jesus gehören möchtest. Wir dürfen jetzt das Lied von der Band hören und ihr habt jetzt einfach Zeit, auf diese Botschaft, das Gehörte zum Reagieren. Ich möchte jetzt einfach an der Stelle noch Danke sagen, dass du einfach alles gegeben hast, dass wir dürfen uns frei entscheiden, ob wir dürfen mit dir unterwegs sein oder nicht. Danke, bist du so souverän in dem Inneren und hältst uns jeden Tag deine Hand hin. So danke ich dir für alles, was heute bisher gelaufen ist und bin einfach noch gespannt, was du an dem Tag heute noch machen wirst. Amen.